Zines werden so zu alltagspolitischen Medien, die die Marginalisierung ihrer Herausgeberin zu überwinden versuchen, als Werkzeug zur eigenen Sichtbarmachung dienen und gleichzeitig ein gemeinsames politisches Bewusstsein schaffen können.
Dass es sich dabei nicht nur um eine Selbstvermächtigung im gesellschaftlich-emanzipatorischen Sinne handeln muss, verdeutlicht vor allem die Existenz von faschistischen und neonazistischen Fanzines. Self-Empowerment an sich setzt nicht automatisch voraus, dass sich ein richtiges politisches Bewusstsein entwickelt, sondern es geht eben um die Frage, wer hier wen auf welche Weise repräsentiert. Und da rechte Jugend und Subkulturen und ihre Fanzines seit den 90er Jahren eine ernstzunehmende Gefahr darstellen, haben wir uns entschlossen, das Thema rechte Fanzines ebenfalls in unsere Aufstellung aufzunehmen und zu benennen, für welche regressiven Ansichten solche Hefte Multiplikatoren sein können. Wobei wir auch Zines aus dem linkskulturellen Spektrum von dieser Kritik nicht ausschließen möchten. Gerade was sich nach dem 11. September und speziell im Zuge des Irakkriegs an antisemitischen oder anti-amerikanischen Statements in deutschsprachigen Fanzines finden lässt, ist zum Teil einfach nur widerlich deutsch. In vielen Heften wird immer wieder der angeblich antikapitalistische Impetus der DIY-Kultur und damit auch jener von Fanzines stark gemacht. Vor allem in der Punk-Hardcore-Szene funktioniert dies über eine Dichotomie zwischen guter Underground- und schlechter Mainstream-Ökonomie. Weil beispielsweise die eigenen Hefte, die individuell und mit viel Liebe produziert werden, als authentisch gelten, glaubt man, etwas anderes geschaffen zu haben als die Special-Interest-Zeitschriften, die in Massenproduktion aus der Fabrik in die Bahnhofskioske wandern. Manche Herausgeberinnen meinen sogar, dass sie mittels DIY und Zines eine echte Alternative zum Kapitalismus erzeugt hätten. Solche Ansichten entspringen ganz klar einer außerordentlich verkürzten Sichtweise auf den Kapitalismus. Wenn das warenproduzierende System gesellschaftlich total ist, dann gibt es eben auch keinen Ort in ihm, von dem aus man es mittels Klebstoff, Schere und Kopiergeräten ernsthaft in Frage stellen könnte. In diesem Sinne existiert eben auch eine totale Kulturindustrie, die selbst vor der DIY-Nische keinen Halt macht. Im besten Fall führen Fanzines der Maschinerie lediglich eine neue Idee zu und erschüttern sie nicht ernsthaft oder sabotieren sie gar. Aber das ist das Wesen von Pop und Subkultur innerhalb kapitalistischer Verhältnisse im Allgemeinen und beschränkt sich eben nicht nur auf Zines als solche. Auch wenn einige Hefte aufgrund ihrer Schreibweise und ihrer Aufmachung als etwas Persönliches und Authentisches gelten, haftet ihnen immer noch der Charakter von Waren an. Als Waffe gegen die sozioökonomischen Verhältnisse dienen Fanzines und die DIY-Kultur als solche also beileibe nicht. Unkommerziell heißt eben nicht antikapitalistisch, sondern in den meisten Fällen einfach selbst draufzuzahlen. In diesem Zusammenhang ist es auch interessant, die Frage aufzuwerfen, inwiefern die Idee des Do-it-yourself nicht selbst bereits Teil aktueller Ideologie des warenproduzierenden Systems ist. Für die DIY-Philosophie sind die Prinzipien der Autonomie, des Eigenengagements und der Aufhebung der Trennung von Arbeit und Freizeit grundlegend. Gleichzeitig handelt es sich bei diesen Prinzipien aber auch um Anforderungen, die die herrschende Ökonomie an ihre Subjekte stellt. Herzblut und Leidenschaft können sich so sehr schnell zu Soft Skills wandeln, wie ein Besucher unserer Ausstellung ins Gästebuch schrieb. Da bleibt die Frage offen, was Zine Herausgeberinnen auf dieser Ebene eigentlich noch von Ich-AGs und New Economy Schmieden unterscheidet. Mittlerweile haben ja auch Iros Einzug ins Office gehalten.
Straighte Wert- und Ideologiekritiker könnten sich damit begnügen. Als Kulturwissenschaftler und Zine-Enthusiasten machen wir es aber nicht. Betrachtet man nämlich die Aspekte des unkommerziellen, authentischen und persönlichen über ihre Verstrickung in die objektiv-gesellschaftlichen Verhältnisse hinaus, so erhalten sie auf einer anderen Ebene durchaus eine politische Dimension. An der ästhetischen Bedeutung von Persians lässt sich das gut zeigen. Nicht wenige dieser Hefte sind außergewöhnlich gestaltet. Oft dominieren kleinere Formate als DIN A4, die man ohne Probleme in die Tasche stecken kann und zwischendurch mal lesen. Der darin dokumentierte Alltag findet so seinen Platz im eigenen Alltag. Lesende und Schreibende begegnen sich quasi auf einer ähnlichen persönlichen Ebene. Das erzeugt eine Aura des Intimen, die das Thematisieren bestimmter tabuisierter Dinge vereinfacht bzw. spezifische Formen der Kommunikation zwischen den Schreibenden und Lesenden erst ermöglicht. In gewissem Sinne werden Zines so auch zu Fetischen, die mit Persönlichkeit und Authentizität aufgeladen werden und dadurch über ihren informativen Charakter hinaus wirkungsmächtig werden können. Eine mit viel Liebe und Aufwand hergestellte Aufmachung verstärkt diesen Effekt natürlich noch. Ein gutes Beispiel dafür ist die 6. Ausgabe des Zines Indulgence aus Brooklyn. Dieses Persien besteht aus drei kleinen Heftchen mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten, die jeweils mit einem Faden gebunden sind und Tapetenpapier als Umschläge haben. Zusammen stecken sie in einem selbstgenähten Stofftäschchen, auf dem wiederum ein Pergamentschild mit einem Indulgence-Schreibmaschinen-Schriftzug angebracht ist. Obwohl Hefte dieser Art enorm zeit- und arbeitsintensiv hergestellt werden, sollen sie keine Exklusivität vermitteln. Es geht meistens nicht darum, sein Heft als elitäres Kunstwerk zu inszenieren, sondern zu zeigen, was für ästhetisch hochwertige Aufmachungen man mit einfachen Mitteln schaffen kann. Das Artwork vieler Zines zeigt bewusst oder unbewusst, dass auch jede Leserin und jeder Leser dieses Heft hätte herstellen können. Vor allem bei jenen Fanzines wird das deutlich, die immer noch in klassischer Cut-and-Paste-Manier der frühen Punk-Tage gestaltet werden. Sie zeigen, dass alle notwendigen Werkzeuge, die man für ein Fanzine braucht, immer noch lediglich ein Stift, eine Schere, etwas Klebstoff und Layout-Material sind.
Knock on your front door, 5, 6, 7, 8, give me your candy, 1, 2, 3, 4.